Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich brauche keine Brille. Hier vorne steht Augenlicht, wer das nicht lesen kann. Das letzte Mal, dass ich beim Optiker war, war als Kind, glaube ich jedenfalls. So, an der Stelle werden die Brillenträger unter euch skeptisch, weil das gibt's ja durchaus nicht selten, dass Leute, die dann plötzlich mal eine Brille aufhaben, obwohl sie glauben, keine Brille zu brauchen, die Welt neu entdecken und sagen, ach so sieht das eigentlich aus. Also den einen oder anderen habe ich im Kopf, dem das so ging. Mag sein, dass ich keine Brille brauche, dass ich wirklich keine Brille brauche, aber wenn es um Wahrnehmung der Wirklichkeit geht, auf einer anderen Ebene, jetzt so ein bisschen auf der Metaebene, nicht so das sinnliche Wahrnehmen, sondern so, wie sind die Dinge eigentlich wirklich, diese Wahrnehmung, dann bräuchte jeder von uns eine Brille. Auf eine bestimmte Art und Weise sind wir alle kurzsichtig. Ich denke, dass es ein Kennzeichen unserer Zeit ist, 2017, dass uns das auf eine gewisse Art und Weise bewusst ist, dass wir alle kurzsichtig sind. Wir sehen im übertragenen Sinn jetzt natürlich in die Weite unscharf und das wissen wir. Wir erkennen immer deutlicher, die Welt ist zu komplex, als dass wir sie wirklich durchleuchten. Es gibt fast so viele Wahrheiten und Wirklichkeiten, wie es Menschen gibt, die eine bestimmte Wirklichkeit für wahr halten. Und jeder hat so seine und jeder wird so irgendwie damit glücklich. Unsere Realität oder zu unserer Realität gehört auch, dass wir wissen, es gibt in tausenden Teilbereichen tausende von Spezialisten, die in diesem Teilbereich scharf sehen, schärfer als ich selbst, aber keiner von uns kann alles überblicken. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so ein wirkliches Universalgenie gab. Das geht heute nicht mehr, weil das Universum ist zu groß geworden, zu unüberblickbar. Und deshalb sind wir, weil uns das bewusst ist, auch gewohnt, dass uns solche Spezialisten gerne die Augen öffnen dürfen, sofern uns der Teilbereich, in dem sie Spezialisten sind, irgendwie interessiert. So. Also dann hören wir Podcasts und lernen. Oder wir besuchen Fortbildungen. Oder ein Mediendesigner erklärt mir, wie man eine Homepage baut letzte Woche. Oder wir schauen uns bei YouTube an, wie man ein Display von einem Handy wechselt. Und manchmal klappt das sogar. Und so, also wir uns ist völlig klar, ich weiß nur super wenig über diese Welt als Ganze und ich brauche die Erkenntnisse derer, die in Teilbereichen sich sozusagen so fokussiert haben auf eine Sache, dass sie da jetzt Spezialisten sind und mir Wissen übermitteln können. So, und dann sehen wir in diesem Teilbereich vielleicht auch scharf. Manchmal nennen wir das dann sogar eine Offenbarung. So, wenn wir plötzlich etwas verstehen, was uns vorher völlig unklar war. Wenn du zum ersten Mal etwas scharf siehst. Aber in die Weite sehen wir unscharf. In die Weite sehen wir unscharf. Da mag es ein paar große Welterklärer noch irgendwie geben, aber die meisten, naja, die haben schon auch großen Zulauf, aber die meisten von uns sind diesen Leuten eher skeptisch gegenüber. Sozusagen, wenn es ums große Bild geht, dann gibt es keine Spezialisten mehr, dann musst du dir dein Bild irgendwie selbst machen. In was für einem Universum lebe ich wohl? Diese großen Fragen, ja, die musst du irgendwie selbst beantworten. Die Frage nach Gott würde dazugehören. Die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die Frage nach dem jenseits der Grenze dieses Lebens, also jenseits des Todes. Oder die Frage nach Gerechtigkeit und Frieden, also sozusagen, wie müsste Gesellschaft aussehen, dass sie wirklich menschenfreundliches Leben möglich macht. Also so diese großen Entwürfe. Ja, vor 50 Jahren hätte jemand noch gesagt, doch, ich sehe scharf, der Sozialismus ist es. Oder was auch immer, so. Diese großen Entwürfe gibt es kaum noch. Also da ist auf der einen Seite sozusagen unsere Kurzsichtigkeit und auf der anderen Seite, in der Nähe, da sehen wir scharf, auf der anderen Seite in der Weite Unschärfe. Trotzdem, das ist das eine, was uns durchaus bewusst ist, trotzdem empfinde ich diese Unschärfe in der Weite, die ist mir im Alltag meistens nicht bewusst. Also erst wenn ich drüber nachdenke, muss ich das zugeben. Meistens lebe ich im Alltag eher so wie jemand, der eine Brille bräuchte und gar nicht merkt, dass er eine bräuchte, aber keine trägt. So. Die meiste Zeit des Tages denke ich nämlich durchaus, so ist das. So sind die Dinge. Manchmal sage ich sogar, so ist das eben. Ja, so ist das eben. Ich fange gar nicht darüber nach, anzudenken, ob das vielleicht auch anders sein könnte oder ob das vielleicht so überhaupt nicht ist. So funktioniert das Leben eben. So sind halt die Leute. Meine Tochter würde sagen, ist so. Ist so. Und dann ist auch argumentativ nicht mehr viel drin, wenn sie mal gesagt hat, ist so. Dass wir die Welt unscharf sehen, es aber nicht merken, das hat mit unserem Gehirn zu tun, das die Fähigkeit hat, aus defizitären Sinneseindrücken uns trotzdem eine ganze Welt zu erschaffen, in der wir uns dann irgendwie auch zurechtfinden. Also die meisten von euch wissen das ja wahrscheinlich, habt ihr in Bio irgendwann mal gelernt, dass unser Auge die Welt eigentlich auf dem Kopf stehend sieht und erst dein Gehirn das umdreht. Kann man ja kaum glauben, ne? Aber angeblich, aber habe ich noch nie probiert, würde, wenn man sich auf den Kopf stellt und man ja dann die Welt auf dem Kopf sieht, wenn man das lange genug aushält, dass irgendwann angeblich das Gehirn die Welt wieder drehen würde. Könnt ihr mal zu Hause. Ich weiß, es ist wahrscheinlich total ungesund, so lange über Kopf, oder ich weiß auch nicht. Also sozusagen, dein Gehirn baut dir deine Welt. Das ist ja auch super. Also das muss sie ja auch. Das muss das Gehirn ja auch. Das kann schon was, ne? Aber jetzt wieder im übertragenen Sinne, aus deinen Erinnerungen, deinen Prägungen, dem, was du gelernt hast, dem, was deine Freunde denken, dem, was dein Facebook-Algorithmus dir so sagt, aus deiner Intuition und was noch so alles da zusammenkommt, baut dein Gehirn dir deine Welt. Und sagt dir, ist so. So ist sie. Und dazu ist natürlich auch noch unterstützend hilfreich, dass wir meistens noch in so einer Blase leben, wo relativ viele Leute die Welt auch noch so ähnlich sehen wie wir. Und auch sagen, ja, ist wirklich so. Bis dann manchmal irgendwas passiert, was in dieser Welt, so wie wir sie eigentlich gebaut haben, nicht passieren dürfte, sollte. Und wir plötzlich einen Schritt zurücktreten und den Blick mal heben und in die Weite gucken und merken, wow, also das ist doch nicht so scharf alles. Also, oder wenn du wogegen läufst, ja, so, oder etwas Hässliches passiert, manchmal vielleicht sogar auch was Positives passiert. Also, wobei ich denke, das ist selten, ne, dass etwas so Großartiges passiert, dass wir sagen, ey, ich muss nochmal über mein Weltbild nachdenken. Mag's auch geben, ja. Manchmal habe ich Leute getroffen, denen die Geburt ihres Kindes so etwas war. So ein Wunder für sie war. Aber öfter wahrscheinlich ist es eher das Schmerzhafte, was plötzlich unsere Welt ins Wackeln bringt. Und dann fragst du plötzlich die großen Fragen nach Gott, nach dem Sinn, nach Wahrheit und so. Und manchmal brechen Leute dann aus ihrer Welt oder ihrem Weltbild, können das alles nicht mehr so sehen, sagen sie, beginnen dann neu zu suchen. Vielleicht auch, weil sie echte Erkenntnis gefunden haben oder finden sie dann, manchmal auch bleiben sie weiterhin irgendwie so in der Unschärfe, aber sie tappen jetzt halt in eine andere Richtung. Also unscharf. Die Bibel spricht recht oft vom Licht, das hatten wir letzten Sonntag, und vom Erkennen und von Wahrheit auch. Und sie spricht auch, und das ist jetzt heute mehr mein Thema, von Blindheit. Sie nennt den Menschen im Großen und Ganzen ziemlich blind. Also das, was ich jetzt mit meinen Worten eher so kurzsichtig genannt habe. Wenn einer wogegen läuft, dann merkt er das und dann stellt er Fragen und in den biblischen Stories oder auch in Geschichten, wo heute Menschen irgendwie Erlebnisse mit Gott machen, da passiert das dann manchmal, dass sich ihnen die Welt in einem neuen Licht offenbart. Und dann nennt die Bibel das zum Beispiel Aufwachen. Es ist wie Aufwachen oder neu geboren werden, also das Licht der Welt erblicken. Ja? Oder sie nennt es vor allen Dingen Offenbarung. Wenn du zum ersten Mal eine Wirklichkeit erlebst, die du vorher nicht bemerkt hast, dann nennst du das ist ja eine Offenbarung. Ist eher positiv gemeint, ne? Das kann auch negativ sein. Aber meistens nennen wir das, ich wusste nicht, dass das so schmecken kann. Dass ein Steak so schmecken kann. Das ist ja eine Offenbarung, was du hier gekocht hast. eine Landschaft, dass es hier so schön ist, war mir gar nicht klar von Holland oder was auch immer. So, oder dass, wie viel Laune diese Sache macht oder wie sich das anfühlt oder dass ich das kann. Also Offenbarung. Und danach ist deine Welt nicht mehr die gleiche. Du siehst sie ein bisschen anders. Das vergisst du nicht mehr so schnell. So, ich will heute mit euch in eine Geschichte gucken, wo jemand so eine Offenbarung hat, kann man so sagen. Wo einer blind ist und dann sehend wird. Und ich hoffe, dass die Geschichte vielleicht auch so eine kleine Tür aufmacht für eine Offenbarung für dich. Nicht weniger als das hoffe ich heute. In Markus 10 findet sich so eine kleine, eigentlich wirklich eine kleine Randepisode im Leben von Jesus. Man könnte es auch ein Episödchen nennen. Eine ganz kurze Begegnung mit einem Mann, dessen Namen ich, obwohl die Episode so kurz ist und der Mensch nie wieder vorkommt davor und danach, dessen Name ich als Kind schon kannte, ungefähr zu der Zeit, wo ich das letzte Mal beim Augenoptiker war. Da hatten wir so Kinderbücher zu Hause, schön illustriert. Ich würde das heute diese Bilder sogar Kunst nennen. Mit so kurzen Sätzen drunter, die biblische Geschichten für Vierjährige rüberbringen. Und da ging es um diesen Mann, der hieß Bartimäus. Ich kenne also diesen Kerl mit diesem komischen Namen schon sehr lange. Und irgendwie mochte ich ihn, nicht wegen seines Namens, aber weil er einen Namen hatte. Das war nicht einfach ein blinder Mann, sondern das war Bartimäus. Und es ist eigenartig, dass Markus, der Autor, diesen Namen überliefert und dass er ihn überhaupt kennt. Denn bei Matthäus und Lukas wird die Geschichte auch erzählt, aber da ist es namenlos. Bei Matthäus sind es sogar zwei Blinde. Hier weiß Markus, nee, das ist Bartimäus. Das ist ein Mensch mit einem Namen. Der Name heißt nichts anderes als Bartimäus, Sohn des Timäus. Das ist ein Mensch mit einer Geschichte. Wir kennen sogar den Namen seines Vaters. Dieser Mensch ist blind und er bettelt am Straßenrand. Ich habe das Bild noch vor Augen, das ich da als Kind da in diesem Bilderbuch hatte. Ich müsste bei meinen Eltern mal suchen, ob das noch irgendwo rumsteht. Wie der da sitzt und der hatte so eine Augenbinde und der schaut so ins Dunkel. Der schaut so an den Leuten vorbei, die da an ihm vorbeiziehen. Markus berichtet, dass Jesus von Nazareth da vorbeiläuft und zwar begleitet von seinen Freunden und einer großen Menschenmenge. Markus sagt, es ist bei Jericho und es ist auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist das letzte Mal, dass Jesus diesen Weg gehen wird. Er wird aus dieser Stadt nicht mehr lebend rauskommen. Er wird sterben in den nächsten Tagen. Inzwischen, das ist also schon gegen Ende der Geschichte, ne, der Jesus-Geschichte, redet das ganze Land über ihn. Viele lieben diesen Mann, einige hassen ihn. Die Linie zwischen denen, die ihn lieben und denen, die ihn hassen, verläuft ungefähr, nicht genau, aber doch ungefähr zwischen dem einfachen Volk und den einflussreichen Leuten. Da erkennt man eine gewisse Tendenz, so, ob sie ihn lieben oder hassen. Auf jeden Fall ist der Mann bekannt wie ein Rockstar und deshalb ist er nicht alleine auf diesem Weg. Und als die Menschenmenge so vorbeiwalzt, fängt Bartimäus an zu schreien. Er sieht nicht, aber er hört. Und er ruft, Jesus, Sohn Davids, das kam übrigens heute in dem Lied kurz vor, dieser Bezug von Jesus auf David. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Es ist komisch, dass mich das seit Kindertagen so ein bisschen anfasst, dass dieser Mann da sitzt und schreit. Da muss einer schreien, weil er seinen Helfer nicht aufsuchen kann. Weil er ihn nicht selber finden kann, nicht sehen kann. Und deswegen ruft er so ins Dunkel. Und er ruft Sohn Davids, das ist ein Messias-Titel, das Volk Israel erwartete den von Gott gesandten Retter, sozusagen erwartete ihn in dieser davidischen Königslinie, ja, ein Nachkomme dieses Königs. Das heißt, dieser Mann ist blind, aber er sieht auf eine andere Art und Weise etwas. Er ahnt etwas, er weiß etwas, er hofft etwas, vielleicht auch nur vom Hörensagen, aber er nimmt etwas wahr. Das wird deutlich, indem wie er diesen Jesus nennt. Er nimmt etwas wahr, was später, wenige Tage später, die einflussreichen, mächtigen, religiösen und politischen Führer dieses Landes nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen, nämlich wer dieser Jesus Christus ist. Sohn Davids, schreit er. Und jetzt sagen ihm die Leute, er soll die Klappe halten. Ich kenne die Geschichte vielleicht. Das ist ja auch unangenehm, so ein schreiender, blinder Bettler am Straßenrand. Was dazu führt, dass er noch lauter schreit, und dann geschieht etwas Wunderschönes. Auch wenn es in diesem kleinen Episödchen, eigentlich sozusagen im letzten Winkel des Markus-Evangeliums versteckt ist, passiert da etwas sehr Schönes. Jesus nimmt diesen Mann wahr. Also ich stelle mir das so vor, dass es da laut ist, ja, wie die da durch die Gegend laufen mit dieser Menge da. Und dann ist ihm, als ob da irgendwie jemand ruft. Und er dreht sich um und er hört dem Nebenmann, der auf ihn einlabert, schon gar nicht mehr zu. Kennt ihr, wie das ist, wenn Leute plötzlich auf was anderes fokussiert sind? Und er sucht irgendwie so über die Menge. Es ist ihm, als ob ihn da jemand ruft. Und er nimmt diesen Mann wahr, diese Stimme wahr. Da sagt, man soll den, der da ruft, zu ihm bringen. Und jetzt sagen die Leute dem Blinden nicht mehr, halt die Klappe, sondern hey, der will dich sehen. Und dann steht er auf, oder vielmehr, da steht, er springt auf, wirft seinen Mantel weg und läuft in die Richtung, aus der er den, der ihn ruft, da, wo er ihn vermutet. Und dann fragt Jesus ihn, was möchtest du von mir? Bei Luther steht, was willst du, dass ich dir tun soll? Das ist eine seltsame, aber für Jesus nicht ganz untypische Frage. Und dann sagt der Blinde, Rabuni, das heißt mein Rabbi, mein Meister, dass ich sehend werde. Und jetzt lese ich den letzten Satz dieser Geschichte vor. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Und schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. So, ich habe die Geschichte nicht vorgelesen, sondern nacherzählt. Vielleicht, um so ein bisschen das, meine Emotionen, die ich seit Kindertagen irgendwie damit verbinde, da reinzulegen. Jetzt möchte ich anhand dieser kleinen Geschichte ein paar Dinge sagen, wie sie dir und mir vielleicht so ein Augenöffner werden kann, wie sie vielleicht uns Augenlicht bringen kann. Natürlich im übertragenen Sinn, so. Im übertragenen Sinn auf unsere Kurzsichtigkeit, wie diese Welt, was das für eine Welt ist, in der wir sind, so. Das erste, glaube ich, was nötig ist, um zu sehen, ist Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis. Ich muss überhaupt erstmal merken, dass ich blind bin. Das ist natürlich für diesen Bartimäus jetzt kein Ding, ne? Das hat er schon gemerkt. So, das Dunkel, in dem er sitzt, das nimmt er sehr wohl wahr. Jesus sah aber in der Blindheit der Sehenden oft das viel größere Problem als in der Blindheit der Blinden. Er prangerte das oft bei denen an, die behaupteten, den Durchblick zu haben. Die Hardcore-Religiösen, die nennt er blinde Blindenführer. Ihr seid blinde Blindenführer. Ihr glaubt, ihr seht, und ihr nehmt die Leute sogar noch mit in die Irre. Der nannte Menschen diesen Schlages teilweise verblendet. Kurzsichtig. Nicht nur, dass ihr nicht merkt, dass ihr kurzsichtig seid, ihr haltet sogar eure Weltsicht für so überlegen, dass ihr anderen empfehlt, diesen Weg auch zu gehen. Also Religion zum Beispiel kann blind machen, sagt ein Pastor. Aber das waren religiöse Menschen damals, die Jesus blinde Blindenführer nennt. Ich habe überlegt, was kann auch blind machen? Ich glaube, Glück kann blind machen. Es läuft irgendwie so gut, dass ich keinen Blick mehr habe für die Dunkelheit, in der andere sitzen und wie diese Welt auch sein kann. Ich denke, ey, es läuft doch. Wo ist das Problem? Und das ist eine gewisse Kurzsichtigkeit im Blick auf diese Welt. Ich glaube, Macht kann blind machen. Jesus wird auf diese Menschen dann in Jerusalem treffen. Macht kann blind machen, weil du die meisten Dinge regeln kannst. So, und es macht dich vielleicht blind für die Begrenzung dieses Lebens. Und wenn du dann dran stößt an die Begrenzung, dann kommt was ins Wackeln. Also, dass man viel weniger Durchblick hat, als man meint, das muss man erstmal erkennen. Und das tut in der Regel weh, es zu erkennen. Weil aus dieser Blindheit natürlich, doch meistens Dinge entstehen, die, wenn man die dann bemerkt, nicht schön sind, sie zu bemerken. Also Selbstgerechtigkeit zum Beispiel, ja? Also dieses ist so. ich würde meine Tochter nicht selbstgerecht nennen, aber ja, doch dieses, ja, also wir sagen, ist so, sehe ich so, ist so. Harte Urteile über etwas oder andere oder so. Und das tut natürlich weh, zu erkennen, dass man falsch lag oder dass man richtig lag, aber dass man trotzdem mit diesem ist so Menschen verletzt hat oder mit dieser Härte, mit der man das so. Also Selbstgerechtigkeit ist ein Problem der Kurzsichtigkeit. Das Gegenteil auch, Selbstablehnung. Also das kann auch eine Folge von kurzsichtig sein. Da ist jemand blind für den eigenen Wert, die eigene Schönheit. So, und das zu erkennen ist heilsam, aber ich glaube auch, das kann wehtun, wenn man sieht, sag mal, wie denke ich eigentlich über mich selbst? Also unsere Blindheit hat vielleicht, das ist das Dritte, vielleicht auch zu falschen Entscheidungen geführt. Und wenn ich das dann bemerke, dann merke ich, da habe ich Dinge kaputt gemacht, die kann ich auch so nicht mehr einfach jetzt heil machen, weil ich so blind war oder so. Selbsterkenntnis entsteht, das habe ich ja eben schon mal gesagt, meistens erst dann, wenn unsere Matrix, in der wir so leben, irgendwie ins Wackeln kommt, erschüttert wird, wenn wir irgendwo gegenrennen oder wenn uns etwas überrennt, also man nennt das Krise, ne? Manchmal finde ich das schade, dass es oft die Krise braucht, bis wir aufwachen. Aber vielleicht kann es manchmal auch das überwältigend Schöne sein. Ich hoffe es. Meistens ist es, glaube ich, eher der Schmerz. Auf einmal findet man sich nicht mehr zurecht und dann ist das, was man für glasklare Wirklichkeit hielt, plötzlich irgendwie geblurter Nebel. Und man fragt sich, wo geht's eigentlich weiter? Und dann merkt man, dass man Hilfe braucht. Aber das ist im Prinzip eine Voraussetzung zum Sehen. Das Zweite, habe ich gedacht, ist, glaube ich, das Hören. Also vielleicht ist in den Momenten, ich weiß ja nicht, wem es jetzt heute euch gerade so geht, ja, dass er sagt, ja, in meinem Leben ist gerade ein bisschen so krisenhaft. Vielleicht ist da, wo wir nicht mehr klar sehen können, das Hören wichtiger oder wird wichtiger. Bartimäus hört und der hört eine Menge. Der hat offensichtlich von der Hoffnung gehört, die Leute mit diesem Mann von Nazareth verbinden. Er hat gehört, dass der in der Nähe ist. Er hat gehört, wie die vorbeilaufen. Er hat gehört, dass man sagt, der Mann will dich sehen. Und jetzt hört er vielleicht die Stimmen in die Richtung, in die er gehen soll. Und jetzt hört er diesen Mann fragen, was möchtest du von mir? Hören. Also hören scheint uns ja nicht so präzise zu sein wie sehen. Wir denken, oh, wenn ich nur noch hören kann. Wobei ich mal gehört habe, dass ein Mensch, der nichts hört, viel weniger abgekapselt ist in seiner Welt als einer, der nichts sieht. Habe ich mal so gehört. Aber jetzt übertragen, was hörst du, wenn du die Augen schließt, weil die Welt da draußen sowieso sich dreht? Was hörst du dann? Was hörst du, wenn du in dich reinhörst? Ich frage diese Frage sozusagen in dem Glauben, dass Gott sich zwar nicht sichtbar macht, aber sich immer wieder hörbar macht. Am Anfang war das Wort, war letztes Mal, ne? Das ist eine Stimme am Anfang, die die Welt ins Leben ruft. Was hörst du? Was hörst du, wenn du mal versuchst hinzuhören? Ist dir dann so, als ob jemand nach dir fragt? Wie nach dem Bartimäus gefragt würde. Ist dir dann so, wie wenn jemand nach dir sucht? Ist dir so, als ob da mehr ist, als man sehen kann? Kannst du mehr hören, als du sehen kannst? Hören. Dritter Punkt. Bartimäus sagt dann, was er will. Er wird gefragt und jetzt sagt er, mein Wunsch ist, dass ich sehen kann. So, natürlich kannst du dir nicht sicher sein, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Du kannst dir nicht sicher sein, dass das, was dein Ohr oder dein Herz oder dein Gefühl oder deine Hoffnung dir sagt, ja, dass das dich in wirklich eine Richtung leitet, wo dir die Augen geöffnet werden. Bartimäus konnte sich auch nicht sicher sein. Aber so what? Das ist seine Bitte. Also mehr als, dass es nicht funktioniert. Ist interessant, dass Jesus ihn das ja nochmal sagen lässt, ne? Was willst du von mir? Als ob der Jesus ist ja nicht doof, der weiß ja, dass der nicht die Uhrzeit wissen will oder was, sondern aber er lässt ihn seine Hoffnung nochmal formulieren. Das halte ich für pädagogisch ziemlich wertvoll. Vielleicht mehr als pädagogisch. Der formuliert seine Hoffnung und Jesus nennt das, dass er das tut, Glauben. Dein Glaube hat dir geholfen. Also Glaube ist nicht, ich weiß. Glaube ist auch nicht, ich kann scharf sehen. Ich habe jetzt hier Durchblick durch die Welt. Glauben heißt, das Risiko der Enttäuschung eingehen und in die Richtung, aus der du dir Hilfe erhoffst, deine Bitte formulieren. Das heißt Glauben. Und dieser Satz deshalb hier, dieser Satz, ich möchte sehen, ist nichts anderes als ein Gebet. Und so ein Gebet kann dir eine Tür aufstoßen zu einer Offenbarung. Möglicherweise ist für manchen so ein Gebet das, was der nächste Schritt für dich wäre. So ein kleines Gebet zu Gott oder der nächste Schritt auf deinem Weg mit Gott. Das sind so diese drei Dinge. Also Selbsterkenntnis, hören. Manchmal bleibt uns nicht viel anderes als hören und die Bitte formulieren. Jetzt möchte ich aber nochmal einen Gedanken weitergehen und ein bisschen gründlicher fragen. Denn ganz am Anfang habe ich gesagt, wir sehen alle, Entschuldigung, wenn ich das so pauschal mache, aber ich glaube, das ist für uns wahr, was die große Welterkenntnis angeht. Wir sehen alle ziemlich unscharf. Das habe ich so gesagt. In der Nähe seht ihr scharf. Ihr seid alles clevere Leute. Ihr wisst, wahrscheinlich hat jeder von euch hier Wissen im Raum, was kein anderer hat. Aber in die Weite, so, da sehen wir unscharf. Und das betrifft uns alle. Und jetzt sage ich aber gleichzeitig, oder jetzt sage ich mittlerweile, ne, der Glaube an diesen Mann von Jesus von Nazareth, der kann dir Augenlicht schenken. Ein Augenöffner, eine Offenbarung, ist wie Aufwachen, ist wie neugeboren werden. Warum sollte das nicht schlicht und ergreifend wieder eine neue Form von Verblendung sein? Halt eine christliche dann. So. Warum sollte das Gotteserkenntnis sein und nicht Illusion? Die wieder unser Gehirn, weil wir im christlichen Kontext sind oder so, uns so ein bisschen vorgaukelt und die uns dann auch gut tut und so. So, jetzt muss man ehrlich sein und sagen, ja, nichts garantiert dir, dass das nicht so sein könnte. Nichts garantiert dir das. Das nennt man Glauben und nicht Wissen. Und man ist auch als glaubender Mensch ein Mensch und ein Mensch ist begrenzt. Da kommen wir nicht raus. Aber etwas sehr Wichtiges möchte ich deshalb gern noch sagen, was ich tief bedeutsam finde, wenn ich glauben möchte. Und es fällt mir an dieser kleinen Geschichte auf, nicht nur. Es fällt mir auch sonst überhaupt durch die Bibel auf und im Leben von Menschen, die Gott glauben. Nämlich die Frage leitet zu diesem Gedanken, was ist es eigentlich, was diesen Mann sehend macht? Wo beginnt das eigentlich? Was ist eigentlich das Entscheidende in dieser kleinen Begegnung? Und ich denke, es ist das hier. Es ist das Gesehenwerden. Also Bartimäus' Welt ändert sich ja in dem Moment, als Jesus anfängt, seinem Nebenmann nicht mehr zuzuhören, sondern zu sagen, hier ist jemand. Ich nehme hier jemanden wahr, der schreit. Das ist eigentlich der entscheidende Moment, in dem sich diese Geschichte ändert. Du suchst nach Gott, den siehst du nicht. Das Entscheidende ist aber nicht, dass du ihn siehst, sondern das Entscheidende ist, dass er dich sieht. Das ist mir der wichtigste Gedanke heute. Das Motto des Kirchentages, ich war zwar nicht da und ich weiß gar nicht, worum es ging eigentlich, aber es hieß, du siehst mich. Vielleicht, ich glaube, es ging um sowas hier. Du siehst mich, das ist richtig. Es ist millionenmal wichtiger, dass Gott dich sieht, als dass du ihn siehst. Denn dann wird das Universum mit all seinen Fragen und seiner Unschärfe und Ungewissheit und so plötzlich zu einer Heimat, wenn ich da drin gesehen bin. Wenn er mich sieht, wenn mich einer bemerkt, nennt man ja auch Liebe, diesen Vorgang, ne? Gesehen werden. Also wenn da hinten, ich fantasiere jetzt, ne? Wenn du hier vorne säst und bist ein junger Mann und da hinten sitzt eine total hübsche junge Frau. Ich gucke jetzt mal bewusst nirgendwo hin, ich will jetzt niemanden. So, dann hilft dir das gar nichts, dass die Person da hinten sieht, solange sie dich nicht gesehen hat oder jetzt auf eine Art und Weise gesehen hat, die man wahrnehmen nennt. Sie hat dich wahrgenommen. Ab dem Moment ändert sich deine Geschichte, dass du sie siehst, ist auch nett, hilft dir nur gar nicht so wahnsinnig viel erstmal. Gesehen werden ist wichtiger als sehen, will ich mal so sagen. Die ganze biblische Geschichte, all die Geschichten von Menschen heute mit Gott, das sind keine Geschichten von Menschen, die Gott sehen. Sind es vielleicht irgendwo auch, aber es sind vor allem Geschichten von Menschen, die von Gott gesehen sind und die das merken. Weihnachten ist so eine Geschichte, wo wir jetzt drauf zulaufen, ne? Gott macht sich da, kann man sagen, ja, aber Gott macht sich doch sichtbar in einem Kind. Naja, man kann sich auch sagen, Gott macht sich unsichtbar in einem Kind, weil genau so wird er ja übersehbar. Total übersehbar. Sichtbar solltest du dich als Schöpfer der Welt machen mit irgendwas anderem, irgendwie Lichterscheinungen am Himmel oder keine Ahnung, wie was man tun könnte. Nur das ist nicht der Punkt, um den es geht, um den es Gott geht. Menschen erkennen in diesem Kind und dann später in diesem einfachen Jesus von Nazareth, das war ein Dorf, erkennen in ihm Gott, weil sie gesehen werden von diesem Mann. Weil sie sich gesehen wissen. Weil der einer von uns wurde. Weil der mich bemerkt und meine Not. Weil der nicht über mich hinweg sieht. Weil der mit mir auf einer Hochzeit tanzt. Weil der mit mir Brot isst. Weil der mit mir an einem See fischt. Deswegen, weil Menschen sich von Gott gesehen plötzlich wissen. Maria sagt es so, du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen. Gesehen werden. Das Kreuz, auf das Jesus hier gerade zusteuert in dieser Geschichte, ist auch so eine Sache. Jesus wurde wenige Tage später, nach dieser Bartimäus-Geschichte, wird er hingerichtet. Das Kreuz ist damals, heute wird niemand mehr gekreuzigt, aber damals der absolut schlechteste Ort, um sich als Gott erkennbar zu machen. Also da hast du Gott nicht gesehen am Kreuz. Im Gegenteil, das war der dunkelste, gottverdammteste Ort im Blick der Leute, den man sich vorstellen kann. Also wen die Gesellschaft möglichst aggressiv ausspucken wollte, den schlug man an ein Kreuz. So, das ist nicht der Ort, wo man Gott am leichtesten sehen kann, aber es ist der Ort, von dem aus Gott uns sieht. Weil das ist sozusagen der Ort, auf den man runter muss, wenn man mit Menschen auf Augenhöhe sein will. Wenn man, sagen wir mal, wenn man ganz nach unten will, wo Menschen sich manchmal befinden. So weit muss man runter, wenn man das Leid der Welt tragen will. So weit muss man runter, wenn man der Menschheit sagen will, dass sie wirklich bedingungslos geliebt ist und dass jedem seine Schuld vergeben werden kann. Also es ist wichtiger, gesehen zu werden von Gott, als selber klar zu sehen. Deshalb, wenn mich einer fragt, erklär das mal logisch, du bist ja Theologe, erklär mal logisch diese Sache mit Gott wird Mensch, erklär mir das mal, bring mal Licht ins Dunkel. Gott stirbt an einem Kreuz, das soll unsere Rettung sein, erklär mir das mal logisch, dass es mir ein Licht aufgeht. Dann werde ich immer ziemlich sprachlos und muss sagen, ich kann dir eigentlich Gott da drin nicht glasklar zeigen, so dass es überdeutlich wird und du sagst, ich kann Gott immer noch nicht sehen. Ja, wird auch nicht so sein. Ist aber auch nicht so wichtig. Aber ich werde von ihm in diesen Dingen gesehen. Und das kann ich glauben. Das gewinnt mich sozusagen. Das Gesehenwerden. Und deshalb glaube ich, dass dir hier sozusagen in dieser Offenbarung keine neue Ideologie angeboten wird, sondern eher ein Vertrauen, in dem du vielleicht ein Stück kurzsichtig bleibst und dennoch vertrauen kannst. So, ich weiß nicht, ob hier jemand sitzt, der gerade in so einer Krise ist und alles ist verschwommen und so und das Leben ist seltsam und Gott auch oder wie auch immer. Oder vielleicht hast du seit einiger Zeit im Nebel laufend das erste Mal das Gefühl, dass es Gott geben könnte. Ja, das hast du früher noch gar nicht geglaubt. Aber du hast da so Dinge gehört. Dann kann ich dir nicht sagen, du wirst Gott sehen, aber ich kann dir sagen, du bist gesehen. Du bist nicht beobachtet jetzt so, ne? Das meine ich nicht, sondern angeschaut, freundlich angeschaut. Du bist sozusagen kein namenloser Blinder, sondern du hast einen Namen und jemand kennt diesen Namen und sieht dich freundlich an. Und willst du das glauben? Das kannst du dir fragen. Will ich das glauben? Vielleicht noch nicht mal kann ich das. Will ich das glauben? Ich bete gleich ein kurzes Gebet, ein wirklich ganz kurzes. Das kannst du mitbeten, wenn du zum ersten Mal oder wieder neu das glauben willst. Jetzt mache ich noch ein paar Schlusssätze, weil ich ja hier von Augenlicht rede. Und jetzt zu sagen, naja, da sieht man gar nichts, ne? Da bleibt man blind, aber man vertraut. Ganz so ist es nun auch nicht. Ich möchte drei Dinge, vielleicht ein bisschen Lust machen, euch, ja, auf dieses Aufwachen. Drei Dinge sagen, die man sieht. Das wären jetzt drei ganz kurze Punkte. Die Schönheit der Welt ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen. Zu glauben, dass Gott mich ansieht, lässt mich das Schöne in der Welt anders sehen. Das Schöne in der Welt wird dann ständig, das werden dann lauter kleine Grüße dieses Gottes an mich. Wenn ich glauben kann, dass Gott mich sieht, dann sehe ich das Schöne in der Welt so. Zweitens, die Gebrochenheit der Welt, ist dir auch schon aufgefallen? Das Kaputte, oh, ich glaube, ich wollte weitermachen hier. Also das sind jetzt drei Punkte zum Sehen. Das Schöne der Welt, die Gebrochenheit der Welt, das Kaputte, ich glaube, das siehst du auch anders, wenn du weißt, dass Gott dich sieht. Dann weißt du auch, dass er das sieht. Und dann siehst du ein Stückchen diese Welt durch, vielleicht durch die Augen des Jesus von Nazareth, wenn man so will. Und dann weißt du, der schaut, ich sag jetzt mal, andere Menschen mit ihren Fehlern und so, genauso freundlich an wie mich mit meiner Gebrochenheit. Also, durch die Augen des Menschen Jesus von Nazareth sehen, wird dich barmherziger machen. Ich sage es mal so, es wird. Manchmal denke ich auch, es sollte. Aber es wird dich barmherziger machen. Im Blick auf die Gebrochenheit dieser Welt. Und das letzte, das Geheimnis dieser Welt, das hast du vielleicht auch schon erspürt oder gesucht oder erahnt. Zu glauben, dass Gott dich ansieht, das macht das Geheimnis der Welt nicht weniger geheimnisvoll. Also das Geheimnis der Welt, damit meine ich, ne? Was hält das alles zusammen? Was steckt dahinter? Aber es macht es dir näher. Näher. Ich würde mal sagen, du vermutest es fortan in der Liebe. Und zwar in Gottes Liebe, die für eine geliebte Welt sogar ein Leben lässt. Das Geheimnis in dieser Welt wird ein Geheimnis bleiben, aber es wird dir näher kommen. Du wirst es in Zukunft in der Liebe vermuten. Also, kannst du deine Kurzsichtigkeit erkennen? Das wäre so eine Frage, die aus dieser Predigt bei dir mitgehen könnte. Oder eine andere Frage wäre, was hörst du, wenn du hinhörst? Oder sogar, kannst du glauben, dass du gesehen wirst? Vielleicht ist für den anderen, ein oder anderen dran, auch tatsächlich zu beten, ich will sehen. Sowas Ähnliches wie dieser Bartimäus, ich will sehen. Vater im Himmel, wir können dich nicht sehen. Nicht nur mit unseren tatsächlichen Augen. Manchmal hat auch unser Herz es schwer, dich wahrzunehmen. Und manchmal ist auch vieles in dieser Welt, was um uns rum passiert, so unscharf. Und wir finden uns gar nicht so richtig zurecht darin. Ich will dir Danke sagen, dass du mich siehst. Ich will dir Danke sagen, dass du die Menschen, die mit mir in diesem Raum sitzen, dass du uns siehst. Und ich will dich bitten, dass du mir hilfst, zu glauben, dass du mich siehst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.